Ist das nicht Esoterik, was ihr da macht? Diese Frage oder ähnliche Fragen hören wir ab und zu bei Barfuß und Wild. Und je nachdem, wer so etwas fragt, muss ich manchmal lachen oder ich bin erschrocken oder wahlweise beides gleichzeitig. Menschen, die sowas fragen, haben oft eins gemeinsam, glaube ich. Sie sind unsicher über ihre eigene Spiritualität oder was Spiritualität überhaupt ist. Und sie können eigentlich auch gar nicht so genau sagen, was esoterisch eigentlich bedeuten soll. Irgendwie ist das halt fremd und es macht Angst. Dabei kommt das Wort Esoterik ursprünglich von dem griechischen Wort esoterikos und das heißt ganz einfach innerlich. Man könnte daher sagen, dass jede Mystik auch eine Esoterik enthält, sofern es eben um subjektive Erfahrung geht, also innere Erfahrung. Und da liegt vielleicht der Hase im Pfeffer. Jedenfalls waren in der christlichen Tradition in den vergangenen Jahrhunderten solche subjektiven Erfahrungen, mystische innere Erfahrungen, immer schon erstmal verdächtig. Und deshalb ist schon Hildegard von Bingen zum Papst gegangen und hat sich ihre Visionen, ihre mystischen Einsichten institutionell bestätigen lassen. Und genauso hat es Franz von Assisi gemacht. Und das war wahrscheinlich auch einfach sehr klug zu seiner Zeit. Franz von Assisi schreibt nämlich in seinem Testament: Niemand zeigte mir, was ich tun sollte, sondern der Höchste selbst hat mir geoffenbart. Und das war im 13. Jahrhundert durchaus revolutionär, denn die Vorstellung gab es damals nicht, dass irgendein dahergelaufener Mensch oder irgendeine Gruppe direkten Kontakt zum Höchsten haben könnte. In der modernen Welt, spätestens seit der Aufklärung, haben wir eigentlich kein großes Problem mit dieser subjektiven und individuellen Perspektive. Heute sagen Theologen und Theologinnen sogar, dass es ein Christentum in Zukunft nur mit subjektiver spiritueller Erfahrung geben kann. Und man könnte also auch sagen, mit einer bestimmten Esoterik. Vielleicht hast du schon mal das Zitat von Karl Rahner gehört: Der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht mehr sein. Und ganz in diesem Sinne soll es in den nächsten Wochen in der Osterzeit hier um diese subjektive spirituelle Erfahrung und Entwicklung gehen. Und der Titel dieser Reihe, Symptome spirituellen Erwachens, ist mir kürzlich begegnet in einem Buch von Christian Herwarz, dem Mitbegründer oder Entdecker, wie er selbst gesagt hätte, der Straßenexerzitien. Und in diesem Buch, das vor ein paar Wochen posthum erschienen ist, mit dem Titel Freude, Erfahrungen mit Straßenexerzitien, da gibt es ein kleines Kapitelchen mit einer Liste von Symptomen spirituellen Erwachens. Und diese Liste hatte Christian von uns, von Barfuß und Wild. Das war vor einigen Jahren mal ein Seelenfutter bei uns. Und er hat diese Liste offensichtlich aufbewahrt und so ist sie auch in das Buch gelangt. Und ob es nun die Mystik der Straße oder die Mystik der Natur ist, am Ende sind die Symptome die gleichen, würde ich sagen. Und mir gefällt dieser Begriff Symptom, weil die Erfahrung, um die es geht und die Veränderung, die mit dieser Erfahrung einhergehen kann, ja durchaus etwas Ansteckendes hat. Wie die Ansteckung mit einem Virus, den ich einfach nicht mehr loswerde, wenn ich einmal infiziert bin. Wenn du also wissen möchtest, ob du schon infiziert bist, dann gehen wir die ersten Symptome spirituellen Erwachens doch einfach mal durch. Und damit willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Stellst du an dir häufige Anfälle von Lächeln fest? Das wäre das erste Symptom spirituellen Erwachens. Und du hast richtig gehört, Lächeln. Und ich könnte auch fragen, stellst du an dir häufige Anfälle von grundlosem Lächeln fest? Also so, dass es dich überkommt, überwältigt, ohne einen bestimmten Grund. Sunder warumbe, ohne warum, wie es Meister Eckhart formuliert. Und das bedeutet, dass es keinen Umzug gibt. Es gibt keinen Zweck. Auch beim Lächeln nicht. Ich lächle nicht, um freundlich zu wirken, auf einem Foto zum Beispiel, sondern ich lächle in mich hinein oder aus mir heraus, ohne Grund. Und dieses grundlose Lächeln ist das ursprüngliche Lächeln. das wir auch bei Säuglingen sehen. Das ist angeboren. Und dieses Lächeln ist ohne Warum. Es lächeln auch taubblinde Säuglinge. Das heißt, sie hören nicht und sie sehen nicht und lächeln trotzdem. Und dieses Urlächeln hat im Volksmund auch einen Namen, einen wunderschönen Namen. Es heißt Engelslächeln. Und dieses Engelslächeln gehört zu den schönsten Erinnerungen an die Zeit, als meine Kinder geboren wurden. Und dann kommen vielleicht Menschen, intelligente Menschen, und erklären dir das Engelslächeln. Ja, das sei evolutionär vorteilhaft, das sei ein beschwichtigendes Lächeln, das dazu dient, eine Verbindung herzustellen. Und der ansonsten hilflose Säugling vermag es auf diese Weise, seine Umgebung für sich zu gewinnen und so weiter und so weiter. Und du merkst, da ist kein sunder Warum mehr. Da taucht plötzlich ein Warum auf, ein Zweck und ein Nutzen. Und ganz schnell entsteht der Eindruck, als könnten Säuglinge da irgendetwas bewusst mit uns machen, uns manipulieren, wenn sie uns engelsgleich anlächeln. Das ist natürlich Quatsch. Säuglinge sind einfach da. Können gar nicht anders. Sie sind sunder Warumbe, ohne Warum. Und ich will damit sagen, in dieser Perspektive, in dieser Haltung, in dieser Zuschauerhaltung, die das Engelslächeln evolutionär erklärt oder wie auch immer erklärt, da ist kein Platz für spirituelles Erwachen. Das ist alles sicher sehr wichtig und klug und auch nicht falsch. Und doch vermag es nicht, die ganze Wirklichkeit zu erfassen. Spirituelles Erwachen geht über das rationale Bewusstsein, über das Alltagsbewusstsein hinaus und über alle Erklärungen und Ziele und Zwecke hinaus. Die Rose blüht ohne Warum. Sunder Warumbe, sagt Meister Eckhart. Und um dieses grundlose Dasein geht es. Um diese Erfahrung geht es. Und die gehört tatsächlich in unserer Kultur nicht zu dem, was wir für erstrebenswert halten. In unserer Kultur, die so sehr auf das Rationale verengt ist, da blühen die Rosen nicht ohne Warum, sondern weil sie in unserer Lebenswelt des Marktes eine Ware sind, zum Verkauf, wie alle anderen Gegenstände auch, sagt Dorothee Sölle. Stellst du an dir häufige Anfälle von grundlosem Lächeln fest? Engelslächeln. Ich könnte auch fragen, kennst du die Erfahrung grundlosen Daseins? Und das klingt sehr theoretisch, deshalb drösel ich das ein bisschen auf. Zweites Symptom spirituellen Erwachens: bemerkst du an dir eine Tendenz, gegenwärtig zu denken und zu handeln und nicht aus Ängsten heraus, die auf früheren Erfahrungen beruhen? Und interessant ist, dass wir das durchaus üben können. Das ist ja Teil so gut wie jeder gesunden spirituellen Tradition, das Gegenwärtigsein üben. Durch Achtsamkeitsübungen, Meditation, Betrachtung und so weiter. Und dort entspringen solche Übungen wie die aus dem Zen, wo es heißt, du sollst dir beim Geschirrspülen vorstellen, dass du den Buddha badest. Und als Christ kannst du dir vorstellen, dass du das Christuskind badest. Es kommt auf selber raus. Entscheidend ist ja diese gegenwärtige und empfängliche und erwartende Haltung allem gegenüber einzunehmen. Und das zu üben, ist tatsächlich der erste Schritt in diese Qualität des Gegenwärtigseins hinein. Und das funktioniert übrigens auch beim Lächeln, erstes Symptom. Das ist also keine Einbahnstraße mit dem spirituellen Erwachen. Also nicht erst, wenn ich spirituell erwacht bin, kann ich den Buddha baden oder den Christus oder überkommt mich ein grundloses Lächeln, sondern es hilft eben achtsames Spülen, um bei dem Beispiel zu bleiben, oder auch tatsächlich bewusstes Lächeln. Nachweislich, also empirisch nachweisbar, führt ein bewusstes Lächeln dazu, dass sich die eigene Stimmung aufhält. Wenn du ganz praktisch bewusst eine Minute lächelst, mit allen 17 Muskeln, die wir dafür im Gesicht brauchen, dann wirst du bemerken, dass das eine positive Auswirkung hat auf deine Gemütslage. Und auch hier gilt wieder, ob du den Buddha badest oder dich glücklich lächelst, spirituelles Erwachen lässt sich nicht per Knopfdruck anschalten. Du kannst Raum dafür schaffen. Du kannst ein Bewusstsein dafür schaffen, eine bestimmte Haltung einnehmen und einüben, die sich für dieses Erwachen öffnet und die den Weg dahin oder dahinein bereitet. Und das gilt letztlich auch beim dritten Symptom, das ich nennen möchte, besitzt du die untrügliche Fähigkeit, jeden Augenblick genießen zu können. Besitzt du die untrügliche Fähigkeit, jeden Augenblick genießen zu können. Und spätestens jetzt könnte man natürlich auch fragen, welchen Sinn das überhaupt machen sollte, jeden Augenblick zu genießen oder eben den Buddha zu baden oder zu lächeln, einfach so. Gilt das denn auch für die schweren Momente, für die hässlichen Momente, für die Momente des Verlustes, des Abschieds, des Schmerzes, der Trauer, des Leids? Klingt das nicht eher nach Luxus, jeden Augenblick genießen, nach einem Luxus der Reichen, die wenig Sorgen haben, jedenfalls wenig materielle Sorgen? Wie sollte etwa ein Mensch, der nicht weiß, ob es für das tägliche Brot reicht, jeden Augenblick genießen können? Also genießen klingt in diesem Zusammenhang paradox. Wir verbinden das landläufig natürlich mit positiven Erfahrungen. Aber wenn es um spirituelles Erwachen geht, dann geht es eben um dieses Sunder Warum, ohne Warum. Und das bedeutet letztlich auch, das Negative nicht auszuschließen. Es bedeutet, beide Wege zu gehen und anzunehmen, die Via Positiva und die Via Negativa. Das Problem in der christlichen Tradition ist allerdings umgekehrt tatsächlich, dass die Via Positiva oft ausgeschlossen worden ist. Genuss im lustvollen Sinn, im körperlichen Sinn, Begehren, Freude, Sinnlichkeit. Im schlimmsten Fall ist all das zu Sünde erklärt worden, zu etwas, das uns absondert von Gott. Es wäre aber pervers, irgendein Leid für notwendig zu erklären. So als würde die Aufforderung, sein Kreuz auf sich zu nehmen, bedeuten, dass es nur diesen Weg gibt, nur die Via Negativa zum Heil führt. Und zynisch wäre es, einem leidenden Menschen zu sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, jetzt gehst du den Leidensweg Jesu, genieß es. Also so kommen wir nicht weiter. Und es gibt ein uraltes Lehrbuch, ein mystisches Lehrbuch, in dem es auch um spirituelles Erwachen geht. Es stammt aus dem 14. Jahrhundert und trägt den Titel »Die Wolke des Nichtwissens«. Den Titel kennen viele, den Inhalt wenige. »Die Wolke des Nichtwissens« ist die Wolke, in der wir Gott begegnen, so wie Mose in der Wolke Gott begegnet, ein biblisches Bild. Es gibt aber noch eine zweite Wolke unterhalb dieser Wolke des Nichtwissens, und das ist die Wolke des Vergessens. Und durch die, heißt es in diesem Lehrbuch, müssen wir erst hindurch, bevor wir zu Gott kommen, in die Wolke des Nichtwissens. Und, so schreibt Dorothee Sölle in ihrem Buch »Mystik und Widerstand«, diese Wolke des Vergessens ist nicht etwa der Luxus der Reichen, die keine materiellen Sorgen haben, sondern umgekehrt, diese Wolke des Vergessens ist die Ermöglichung der Lebensfreude, der Armen, ihrer Musik, ihres Lachens. Ohne die Wolke des Vergessens, die ja immer und vor allem eine des Selbstvergessens ist, bleiben wir gefesselt an die Fremdbestimmungen über unser Leben. Wie Hunger, Kälte, Alter, Krankheit. Die Wolke des Vergessens ist ein Element der Freiheit, sagt Dorothee Sölle. Sie macht frei und lässt zu, dass wir uns offen der Wolke des Nichtwissens annähern. Und das ist gemeint mit der untrüglichen Fähigkeit, jeden Augenblick genießen zu können. Soweit für heute diese erste Folge, und ich denke, es ist deutlich geworden, dass es für spirituelles Erwachen keinen Knopf gibt. Man könnte sich auch fragen, wozu eigentlich das Ganze? Brauche ich spirituelles Erwachen? Kann ich nicht einfach weiter schlafen? Klar, mach das, wenn du möchtest. Wenn dich aber irgendetwas berührt oder neugierig macht an diesen Gedanken, wenn du merkst, dass da eine Dimension berührt ist, die wichtig sein könnte für dich und deinen Weg. Vielleicht weil diese Dimension bisher nicht viel Raum und Aufmerksamkeit hatte. und vielleicht, weil manche Fragen, die das Leben dir stellt, an der Schwelle, an der du gerade stehst, eben nicht einfach so ihre Antwort finden. Weil du eben mit reiner Vernunft meinetwegen nicht weiterkommst. Und wenn wir ganz ehrlich sind, können wir die wirklich wichtigen Fragen überhaupt nicht beantworten, sondern können nur lernen, mit ihnen zu leben und in ihnen zu leben. Wenn dich das beschäftigt und wenn du hier weitergehen möchtest, dann willkommen bei Barfuß und Wild, denn auf diesen Weg kann ich nur barfuß gehen, im übertragenen Sinn, indem ich die alten Schutzhäute abstreife und die Möglichkeit schaffe für unmittelbare Erfahrung und Berührung. Und das bedeutet, in die Wildnis zu gehen, an den Ort, an dem keine Kontrolle ist, sondern an dem es Glauben braucht und Hoffnung und Liebe, viel Liebe. Also barfuß und wild. Wenn dich das interessiert, dann willkommen in der Lebensschule, denn Barfuß und Wild ist eine Lebensschule für all die Dinge, die wir in der Schule eben leider oft nicht lernen. Und vielleicht hast du ja auch schon das eine oder andere mit uns gemacht, Seminare, Auszeiten, Kurse. Wenn du weitergehen möchtest, wenn du tiefer gehen möchtest auf diesem Weg der persönlichen Entwicklung und Entfaltung, dann kannst du dich einschreiben in die Lebensschule, in die Barfuß Academy. Schau dir das gerne an auf der Webseite unter dem Stichwort Lebensschule und Academy. Ich freue mich, dass du heute dabei warst und ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Mach's gut. Pace bene.